Dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde heute an diesem doch recht frühlingshaften Wintertag. Ich möchte Sie gerne grüßen mit dem Wort, das dem Namen dieses Sonntags Estomihi zugrunde liegt. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Sei mir ein starker Fels. Und wenn wir im Wort Gottes solche Gebetsrufe lesen, dann bedeutet das, dass es nicht einfach irgendeine Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit ist, sondern Gott ist ein starker Fels. Gott ist der, der hilft. Und genauso ist das auch mit dem Segen Gottes. Wir dürfen und wir sollen um den Segen Gottes bitten. Und gleichzeitig dürfen wir aber wissen, ja, unser Gott segnet. Er ist der segnende Gott. Und in diesem Sinne wollen wir ein erstes Lied singen, die Nummer 133. Nummer 133, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Ja, wenn der Herr uns segnet, dann sind wir Beschenkte. Aber nicht nur wir sind Beschenkte. Gottes Segen hat eine viel größere Dimension. Davon redet auch der Psalm 67, aus dem ich jetzt einige Verse lese. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Denn so erkennt man auf der ganzen Erde dein Wirken, o Gott, und alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust. Die Völker sollen dir danken, o Gott, ja, alle Völker mögen dich preisen. Die Nationen sollen sich freuen und dir zujubeln. Ja, du leitest alle Nationen auf Erden. Die Völker sollen dir danken, o Gott, alle Völker mögen dich preisen. Ja, segnen wird uns Gott und bis in die fernen Gegenden der Erde werden Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Es geht auch Gott um seine Ehre. Und es ist auch gut, wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, wer der ist, der hier mitten unter uns ist, der uns segnen möchte durch sein Wort. Und wir tun das auch zum Beispiel durch das Glaubensbekenntnis, indem wir daran denken und den anbeten, der unser Gott ist. Albert Frey hat dazu ein Lied gedichtet, das wir jetzt hier vorne an der Leinwand sehen werden. Wir werden dieses Lied singen und uns dabei vor Augen halten, wer dieser Gott ist. Und danach noch ein Lied singen, das uns überleitet, dann zum Gebet und zur Predigt.
Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir haben dir gerade in diesen Liedern schon so viele Bitten vorgebracht. Es ist unser Wunsch, dass du uns heute segnest unter deinem Wort in der Gemeinschaft miteinander. Es ist unser Wunsch, dass dein Wort uns anspricht. Danke, dass es ein lebendiges Wort ist, von dem wir es erwarten dürfen. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Und dass du auch weißt, was jedes Einzelne von uns braucht. Danke, Herr, dass wir mit dir jetzt rechnen dürfen. Amen. Wissen Sie, was man unter einem Denkzettel versteht? Ja? Ich höre es am Murmeln. Also, unter einem Denkzettel versteht man ein Tun, das einen anderen zum Nachdenken bringen beziehungsweise ihm als Lehre dienen soll. Jetzt kommt eine nächste Frage. Haben Sie schon mal jemand einen Denkzettel verpasst? Vielleicht in der Schule früher? Also, ich weiß, sowas fragt man eigentlich nicht in einer Bibelstunde. Weil ein Denkzettel ja doch ein bisschen ein negatives Geschmäckle hat. Und in einer Bibelstunde sind ja eigentlich lauter liebe, brave Leute. Deshalb mache ich Ihnen einen anderen Vorschlag. Sie erzählen es mir nachher, nach der Bibelstunde unter vier Augen. vielleicht bei einer Tasse Kaffee in unserem Speisesaal. Und ich erzähle Ihnen jetzt was von mir. Wir hatten in der Schule früher einen Jungen, der uns Mädchen, wo er auch nur konnte, geärgert hat. Und wenn wir ihm auf dem Heimweg begegnet sind von der Schule, dann hatten wir einfach nur Angst vor ihm. Und diesem Jungen habe ich einmal vor der Sportstunde seinen Beutel mit seinen Sportsachen versteckt. Er sollte fühlen, wie es ist, wenn man ständig andere in Angst versetzt und ärgert. Ich weiß noch, wie er seine Turnsachen verzweifelt im Klassenzimmer gesucht hat. Und wie er schließlich sogar noch eine Strafarbeit bekommen hat, weil der Lehrer ihm nicht geglaubt hat, dass seine Sportsachen plötzlich verschwunden sind. Und wir hatten als Klasse einfach unsere Schadenfreude dran. Wie das Ganze ausgegangen ist, kann ich Ihnen leider nicht mehr so erzählen. Dazu ist schon zu lange her. Dunkel erinnere ich mich noch dran, dass auch ich nicht ganz ungeschoren dabei davonkam. Also Sie merken, auch Schwestern können es faustdick hinter den Ohren haben, zumindest in ihrer Jugendzeit, in Klammer manchmal vielleicht auch heute noch. Aber nun wollen wir zum eigentlichen Thema unserer Bibelstunde kommen und vielleicht merken Sie ja im Verlauf dieser Stunde auch, warum ich Ihnen diese Geschichte überhaupt erzählt habe. Ich möchte gern heute einige Verse aus Psalm 115 mit Ihnen anschauen, und zwar die Verse 12 bis 15 aus Psalm 115. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron, er segnet die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch, je mehr und mehr euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die erste Überschrift, der Herr denkt an uns. Was für eine gewaltige Aussage. Sie wird noch gewaltiger auf dem Hintergrund einer Frage von David in Psalm 8. Wenn ich den Himmel betrachte, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und David stellt diese Frage noch ein zweites Mal in Psalm 144, Vers 3 und fährt dort fort: Der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie Schatten, der vorüberhuscht. Und Professor Lamparder schreibt dazu: Was für ein unsagbar großer und herrlicher Gott muss das sein, der die Schöpfung erschuf und regiert? Und was für eine winzige, bedeutungslose Figur stellt der Mensch dar, wenn man ihn diesem Herrscher mit seinem unermesslichen Hoheitsbereich gegenüberstellt? Gott denkt daran, dass wir Staub sind. Und doch geht dieser große Gott nicht mit uns um, wie wenn wir Staub wären. Er nimmt sich unserer an. Er gedenkt unserer, er kümmert sich um uns. Was für eine unfassbare Herablassung und Gnade Gottes, soweit Professor Lamparder. Und ich musste auch nur sagen, ja, was für eine unfassbare Gnade Gottes, dass dieser große Herrscher an uns denkt. Wir stehen ja alle miteinander am Beginn einer neuen Woche, von der wir nicht wissen, was sie uns bringen wird. Vielleicht hat sie heute auch schon Furcht befallen wollen vor dieser Woche, vor einem schwierigen Termin, der sein wird, oder vor der unguten Situation an ihrem Arbeitsplatz, in die sie morgen wieder hinein müssen, oder vor neuen Schwierigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten mit ihren Kindern oder mit den Eltern, oder auch vor einer neuen Woche voller Schmerzen. Wer weiß eigentlich um unsere Sorgen? Wer denkt an uns? Vielleicht gehen Sie auch traurig in die neue Woche, weil Sie nichts von ihr erwarten, als lauter gleichförmige Tage und einsame Stunden. Wenn ich meine alte Tante im Pflegeheim als besuche und sie frage, hast du in der letzten Zeit mal wieder Besuch bekommen, dann sagt sie eigentlich meistens, es kommen nicht mehr viele. Mit der Zeit wird man halt vergessen. Solche Gedanken können in uns aufsteigen. An mich denkt niemand. Ich bin vergessen. Von den Kindern und Enkelkindern, von Freunden und Bekannten. Und ob ich da bin oder nicht da bin, das interessiert gar niemand. In der Gemeinde vielleicht oder auf einem Fest. Auch in jungen Jahren können einem schon solche Gedanken kommen. Nicht jeder von uns hat das Glück, jemand zu haben, mit dem er beten kann, der an einen denkt. Manch einer steht vielleicht ganz alleine da. Und da möchte der Herr uns mit diesem Wort aus Psalm 115 heute sagen: Ich denke an dich. Ich hab dich nicht vergessen. Ich denke an die Kleinen und an die Großen, an die Gesunden und an die Kranken, an die Alten und an die Jungen. Ich denke an die, die mich kennen, aber ich denke auch an die, die noch gar nicht nach mir bisher gefragt haben. Menschen können ja nicht immer an einen denken, aber da ist einer, der Tag und Nacht jeden Augenblick an uns denkt, dem wir nicht gleichgültig sind. Gott hat schon an uns gedacht und uns gekannt, ehe er uns im Mutterleib geschaffen hat. Er hat sich schon Gedanken über unser Leben gemacht, wie es werden soll, wie die einzelnen Tage aussehen sollen, als wir noch keinen einzigen Gedanken selber denken konnten. David betet in Psalm 139, Gottes Augen sahen uns, als wir noch unentwickelt waren, und alle Tage, die noch werden sollten, waren bereits in sein Buch geschrieben, als derselben noch keiner war. Mit unserem Verstand können wir diese Aussage nicht erfassen, nicht begreifen, aber eins darf uns dadurch klar werden: Für Gott sind wir wichtig. Wir sind ein Gedanke seiner göttlichen Liebe, und es gilt und es trägt und es bleibt. Paulus drückt es im Epheserbrief so aus: Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, aus Liebe vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn selber durch Jesus Christus. Und heute möchte er es uns besonders zusprechen. Aber nicht nur für heute und auch nicht nur für die kommende Woche, sondern für jeden Tag. Du, ich denke an dich. Und dass uns das noch besser ins Herz fällt, wollen wir das uns jetzt auch noch ins Herz singen. Es gibt einen Kanon, der auch in unserem Liederbuch drinsteht, unter der Nummer 91. Wir singen ihn einmal durch und dann leitet uns Schwester Renate. In diesem Denken Gottes ist buchstäblich alles eingeschlossen, was unser Leben ausmacht. Unsere täglichen Sorgen und Lasten, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unser Älterwerden, Schulsorgen, berufliche Probleme und was es sonst alles noch sein mag. Wir lesen oft in der Bibel, Gott gedachte. Gott gedachte an einen Noah. Und zwar inmitten einer nicht nach ihm fragenden Umgebung. Gott gedachte auch an das Gebet seines Freundes Abraham und verschonte Lot und seine Familie im Gericht über Sodom. Gott gedachte auch an einen Josef und gedachte es mitten durch alle schweren Lebensführungen hindurch gut mit ihm zu machen. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk beginnt damit, dass Gott an sie gedachte, 2. Mose 2. Und er denkt bis heute an sie. Und er denkt an seine Gemeinde in der ganzen Welt, an die, die leiden und um seines Namens willen verfolgt werden. Eine Zwischenfrage. Und wenn uns trotzdem Zweifel kommen? Wenn wir uns manchmal auch von Gott vergessen und verlassen fühlen? Das kann ja ein Schmerz sein, der unser Leben im Tiefsten erschüttert. Gottes Gedenkzettel. Auf die Klage seines Volkes, der Herr hat uns verlassen und vergessen, antwortet Gott ihnen in Jesaja 49, Vers 15 und 16. Bringt eine Mutter es fertig, ihr Kind zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie geboren hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Siehe, in meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Manchmal könnte man ja so denken. Da hat man vielleicht lange für einen Menschen gebetet oder für eine persönliche Not. Und Gott antwortet scheinbar nicht. In solchen Zeiten können einem Zweifel kommen. Interessiert Gott denn mein Anliegen gar nicht? Lässt er mich allein damit? Oder wie soll ich denn sein Schweigen verstehen können? Gott benutzt hier ein ganz eindrückliches Bild. In meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Damit sagt er ihnen, so nahe bist du mir. Ich brauche bloß in meine offenen Hände hineinschauen, um dich zu sehen. Ein Vergessen können ist gar nicht möglich. Eure Klage ist völlig unbegründet. Gott müsste seine Hände wegwerfen, wenn er sein Volk vergessen und verlassen wollte. Am Bild einer Mutter zeigt er ihnen dann, dass seine Liebe noch viel größer und weitreichender ist als alle Mutterliebe. Nach Gottes Gedanken ist völlig unvorstellbar, dass eine Mutter ihr Kind vergessen könnte. Es gehört mit zum Muttersein, mit zur Verbindung zwischen Mutter und Kind, dass eine Mutter an ihr Kind denkt. Und wenn es doch vorkommen sollte, dann würde ich dich trotzdem nicht vergessen, sagt Gott. Wir wissen, dass es vorkommen kann, dass Eltern ihre Kinder zu vergessen suchen. Wie viel schreckliche Kindesmisshandlungen gab es schon, wo Eltern ihre Kinder aufs Schlimmste vernachlässigt haben. Und wie viele Frauen versuchen, ihr im Mutterleib abgetriebenes Kind zu vergessen. Wir Menschen sind wirklich zu Furchtbarem in der Lage, auch dazu unsere Kinder zu vergessen. Gott ist ganz anders. Er hat sich einen Denkzettel ganz besonderer Art gemacht. In meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Seine besondere Bedeutung bekommt dieses Wort noch durch Jesus. In Jesaja 53 lesen wir, er wurde durchbohrt um unsere Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. An diese aus Liebe für uns durchbohrten Hände denkt Gott, wenn er zu uns sagt, siehe, in meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. So wichtig bist du mir, dass ich aus Liebe am Kreuz meinen Sohn für dich gab. Nach seiner Auferstehung hat sich Jesus seinen Jüngern mit diesem Zeichen zu erkennen gegeben, seht an meinen Händen und Füßen, dass ich es bin. Und dem zweifelnden Thomas zeigt Jesus seine Hände und seine Seite und fordert ihn auf, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann entdecken wir dort, dass selbst in der Ewigkeit noch die Wundmale Jesu zu sehen sein werden. Ich habe mich nun gefragt, wie denkt Gott an uns? Eigentlich liegt es in unserer Jesaja-Stelle schon verborgen und wir sprachen es auch schon an, voller Liebe. voller Liebe. Seine durchgrabenen Hände sind der beste Beweis dafür. In einem Lied besingen wir es: Groß ist Gott in seinem Walten. Wunderbar erweist er sich. Sieh auf allen deinen Wegen, denkt vor Liebe er an dich. Er führt dich väterlich, denkt vor Liebe stets an dich. Aber er denkt auch mit Gedanken des Friedens an uns. Ein zweites. In Jeremia 29, Vers 11 lesen wir davon: Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Und in Jesaja 54, Vers 10 steht seine Zusage: Meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Wenn Gott an uns denkt, dann denkt er an alles, was uns ausmacht, an alles, was wir sind, aber auch an alles, was wir nicht sind und nicht sein können. Deine Mauern sind immer da vor mir. Er weiß, was für eine Mauer heute hindernd vor uns steht. Und er kennt auch unsere verborgenen Mauern. Was für Mauern können das sein? Ich möchte gern 6 Mauern mit Ihnen anschauen, in aller Kürze. Die erste Mauer, das könnten oder können Begrenzungen und Einschränkungen körperlicher Art sein oder solche, die unserer Seele Not machen. Es geht nicht mehr so, wie wir eigentlich möchten oder wie es früher einmal war. Unser Herr weiß drum. Und wenn er an uns denkt, dann dürfen wir auch wissen, sein Arm ist nicht zu kurz, um uns zu helfen, und seine Ohren sind nicht zu taub, um unseren Hilferuf zu hören. Er kennt aber auch andere Mauern in unserem Leben. Vielleicht steht eine Mauer der Schuld zwischen Gott und ihnen. Solche Mauern wollen und müssen wir nicht bestehen lassen. David erfuhr einst eine große Entlastung in seinem Leben, als er sich zu seiner Schuld stellte. Er berichtet darüber in Psalm 32: Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Da bekannte ich dir meine Schuld und du vergabst mir meine. Da bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Schuldmauern fallen, wenn wir ans Licht treten mit unserer Sünde. Ein drittes: Gott denkt auch an die Mauern, die wir zwischen uns und anderen aufgerichtet haben. Gott denkt auch an die Mauern, die wir zwischen uns und anderen aufgerichtet haben. Gibt es solche Mauern bei uns? Können wir uns vorstellen, wie unser Herr darüber denkt? Ich denke, wir wissen's, dass er sehr traurig darüber ist. Wollen wir sie nicht niederreißen mit seiner Hilfe? Manchmal steht auch eine Mauer des Nichtverstehenkönnens seiner Führung zwischen uns und unserem Herrn. Warum hat Gott diesen Unfall nicht verhindert? Warum finde ich keine neue Arbeitsstelle? Warum diese Krankheit? Auch mit diesen Mauern dürfen wir zu Jesus kommen. Wir dürfen ihm unsere Warum-Fragen stellen. Jesus selbst hat am Kreuz die Frage gestellt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber unser himmlischer Vater ist nicht verpflichtet, uns Leid und Krankheit und persönliche Nöte zu erklären. Er ist und bleibt letztlich für uns der Unbegreifliche, der uns aber bei allem Unerklärlichen unendlich lieb hat. Eine fünfte Mauer. Vielleicht besteht bei Ihnen aber auch noch grundsätzlich eine Mauer des Unglaubens, des Nicht-Glauben-Könnens zwischen Ihnen und Gott. Auch das braucht nicht so zu bleiben. Heute noch kann diese Mauer fallen, wenn wir Jesus in unser Leben hereinbitten. Ich möchte Ihnen Mut dazu machen. Reden Sie doch einmal mit jemand über Ihre Zweifel und über Ihre Fragen. Und als letztes, wenn Gott an uns denkt, dann denkt er auch an die Mauern in unserem Charakter. Haben Sie da auch schon gedacht, mit diesen Mauern werde ich nie fertig? Da ist die Mauer der Ärgerlichkeit oder der Gereiztheit oder der Ungeduld oder des so schnell über den anderen ein Urteil fällen. Da ist die Mauer der Notlüge, die mir so leicht über die Lippen geht. Oder die Mauer der Lieblosigkeit, die mir so viel Not macht. Da ist die Mauer des Kritisierens, des Neidens, der Unzufriedenheit, der Undankbarkeit, der Rechthaberei, der Mutlosigkeit. Mit Gott können wir über diese Mauern springen. So bekennt David im Psalm 18, Vers 30, auch über die eben genannten. Ohne ihn müssten wir dran erliegen, aber mit ihm, mit seinem Leben in uns, können wir diese Mauern überwinden. Im Bibellesezettel stand vor einiger Zeit einmal: Wenn du verzagt bist und denkst, ich bin halt so, ich kann nicht anders, immer wieder falle ich in alte Sünden und Gewohnheiten zurück, dann denke daran, dass du einen heilen Gott hast. Schaue auf zu ihm, er ist für dich da, er ist ein Gott rettender Taten. Und dieser Gott rettender Taten, der lässt uns nicht fallen, obwohl er uns kennt mit unseren Mauern, mit unseren Schwierigkeiten in unserem Charakter. Und das möchten wir uns jetzt auch noch einmal zur Vergewisserung in unser Herz hineinsingen. Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Es erscheint an der Leinwand. Ja, wir kommen zum zweiten Teil. Der Herr segnet uns. Gottes Gedenken ist nie bloße Gedankenarbeit, nie bloßes Nachdenken über uns, sondern immer Tat. Mit dem Segen Gottes hat die Geschichte Gottes mit seinem Volk begonnen. Der Segen war ein Teil der Erwählung, Teil des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Er will auch uns segnen. Es ist seine Freude, uns zu segnen. Das ist bei ihm fest beschlossene Sache und er wird auch nicht aufhören, es zu tun. Merken Sie den Unterschied inzwischen zu dem Denkzettel, von dem ich Ihnen am Anfang erzählt habe, den ich meinem Klassenkameraden verpassen wollte? Gottes Absicht ist segnen, nicht strafen, wenn er an uns denkt. Und ich lese gerade noch einmal aus Psalm 115 die Verse 14 und 15. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Kann man eigentlich von höherer Stelle gesegnet sein? Jeder Blick an den Himmel muss uns daran erinnern, gesegnet von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Vor einigen Jahren erschien einmal eine Zeit lang jeden Abend ein Komet am Himmel, der einen wunderschönen Schweif hatte. Und dieser Schweif hatte eine Länge, die ein Mehrfaches der Entfernung zwischen Himmel und Erde ausmachte. Und wir sahen diesen Kometen oder diesen Himmelskörper als einen mehr oder weniger kleinen Punkt am Himmel. Bei solchen Größenordnungen bleibt einem nur die Anbetung Gottes. Und wenn wir dann noch bedenken, dass Gott Himmel und Erde nur mit seinem lebenschaffenden Wort geschaffen hat und von diesem Herrn, der solche Himmelskörper schaffen kann und der sie noch dazu alle mit Namen kennt, wie wir aus Jesaja 40 wissen, von diesem Herrn sind wir gesegnet. Wir wünschen uns ja zu verschiedenen Anlässen immer wieder Gottes Segen. Was erbitten wir da eigentlich füreinander? Gottes Zuwendung, ja. Segnen heißt in seiner Urbedeutung auch mehren. Der Herr will aus unserem Leben mehr machen. Mehr machen als nur geboren werden, essen, arbeiten, bis wir dann einmal sterben. Er will unser Leben mit Ewigem füllen. Mit seiner Liebe, mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit seiner Freude, mit seinem Frieden. Unser Leben bekommt dadurch göttlichen Sinn, Ewigkeitsbedeutung. Ist es nicht unbegreiflich wunderbar, täglich auch Grund, ihm zu danken? Eine andere Bedeutung von Segnen heißt, jemanden mit Wohltaten beglücken. Das waren im Alten Testament vor allem irdische Wohltaten, wobei die größte Wohltat darin bestand, dass Gott seinem Volk sagte, ich will mit dir sein, ich will dein Gott sein. Und im Neuen Testament, da sind es vor allem auch geistliche Wohltaten, mit denen uns der Herr segnet und beschenkt. Wenn Gott zu uns sagt, ich will dich segnen, dann will er uns teilhaben lassen an seinem Reichtum, an Liebe, an Geduld, an Barmherzigkeit, an Frieden und an Freude. Aber segnen ist nicht nur Wohltun, nicht nur Freude, die wir erleben dürfen, auch schwere Wege, auch da, wo uns Korrektur in unserem Leben widerfährt. Eigentlich alles, was uns unter Gottes Zulassung begegnet, will sich als Segen auswirken in unserem Leben. So kann ein Mensch auch dann gesegnet sein, wenn es ihm äußerlich nicht gut geht oder nicht mehr gut geht. Jede Erfahrung darf uns zum Segen werden, selbst Krankheit und Leid. Mit unserem Verstand können wir vielleicht diesen Gedanken noch zustimmen, und doch tun wir uns oft schwer mit Gottes Führungen und mit den Dingen, die uns nach Römer 8, Vers 28 zum Besten dienen sollen. In einem älteren Bibellesezettel las ich Folgendes, was mir geholfen hat, und vielleicht hilft es Ihnen auch. Dort stand sinngemäß: Es lässt sich alles ertragen, wenn man weiß, es ist Gottes Hand, die es uns auferlegt. Aber es wird uns das Kleinste zu schwer, wenn es uns an der Liebe und am Vertrauen zu unserem himmlischen Vater fehlt. Es hängt somit sehr viel davon ab, was wir aus den Dingen machen, die auf uns zukommen, wohin sie uns treiben, in Selbstmitleid oder an die Hand des Vaters und zum Vertrauen. Wir merken, es liegt letztlich in unserer Verantwortung, ob uns die Dinge, die uns begegnen, seien es jetzt Schwierigkeiten, seien es Menschen, seien es sonstige Nöte, ob sie uns zum Segen dienen dürfen. Und noch ein letzter Gedanke. Als die Gesegneten des Herrn dürfen wir einander segnen. Wir dürfen über unsere Kinder und über unsere Enkelkinder, über Freunde und Bekannte, über Arbeitskollegen und Nachbarn, laut oder auch ganz in der Stille in unserem Herzen Worte des Segens sprechen. Auch über Menschen, die uns nicht lieben oder die uns nicht mögen, dürfen wir es tun. Von Jesus wissen wir, dass wir unsere Freunde, unsere Feinde, die uns das Leben schwer machen und verbittern, die uns beleidigen und kränken und wehtun und verletzen, vielleicht sogar mobben oder verfolgen, dass wir sie lieben und grüßen sollen, achten und ehren sollen, einander sogar in Ehrerbietung zuvorkommen sollen und über sie Segensworte sprechen sollen. Stieß in einem Bibelkommentar noch auf einige Fragen, die mich sehr betroffen gemacht haben. Und ich möchte sie gern Ihnen jetzt auch noch lesen. Da stand: Was verbreiten wir in unserer Umgebung als die Gesegneten des Herrn? Verbreiten wir immer wieder den Gestank der eigenen Ehre, des Geltungsbedürfnisses, des Mehrseinwollens als die anderen, des Glänzens vor den anderen? Verbreiten wir den Leichengeruch eines Querulanten und Besserwissers, eines Nörglers, der immer nur kritisieren muss, dem man nichts recht machen kann? Oder verbreiten wir, wo wir sind, den Segen Jesu als die von ihm Gesegneten? Als Menschen, die wissen dürfen, dass der Herr voller Liebe an sie denkt und sie segnet, sind wir zu etwas anderem berufen als zu dem, was allgemein in der Welt üblich ist. Als die Gesegneten des Herrn sind wir zum Segnen berufen, dazu einander für einander Gottes Gnade und Güte zu erbitten. Lassen Sie uns so in diese neue Woche gehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, was für glückliche Menschen können wir uns nennen, weil du an uns denkst. Jeden Augenblick. Kein Mensch könnte so an uns denken, so ununterbrochen, wie du es tust. Und du hast Gedanken der Liebe und des Friedens über uns. Wir möchten dir einfach dafür danken und möchten diesen Gedanken auch mitnehmen in die neue Woche. Und wir dürfen hineingehen in diese neue Woche als die von dir Gesegneten, wie dieser Segen auch aussehen mag. Herr, er kommt von dir. Er musste an dir vorbei, alles, was uns begegnet. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du mit jedem Einzelnen von uns mitgehst und weißt, was wir brauchen. Amen. Jetzt singen wir erst. Und zwar das Lied Nummer 124. Jetzt habe ich noch einige Dinge zum Schluss anzusagen. Viele von Ihnen kennen Schwester Gisela Rösel durch ihren langjährigen Missionsdienst in Kanada, wo wir sie auch betend begleitet haben. Sie wird nächste Woche die Bibelstunde halten und wir freuen uns drauf. Also es wird kein Missionsvortrag sein, sondern auch eine Bibelarbeit. Vorher lade ich Sie noch ein, für den Freitag zu einer Veranstaltung unseres Buchcafé Credo im Gemeindehaus in Aidlingen, Freitag, 12.02. um 7:30 Uhr, ein Konzert mit Jörg Streng. Mit seinen Liedern möchte er seine Zuhörer einladen, neu hinzuhören auf die alten, aber bis heute lebendigen Worte der Bibel. Und eine dritte Einladung gilt für den 27. Februar, da ist wieder Frauenfrühstück hier oben bei uns im Mutterhaus. Auch da liegen Einladungen jetzt draußen, die Sie mitnehmen können, auch weitergeben können. Man muss sich schriftlich anmelden, unten im evangelischen Pfarrhaus, Pfarramt. Und dann liegen vorne am Eingang jetzt auch die Flyer vom GÄU-Festival. Auch da dürfen Sie Gebrauch davon machen und andere dazu einladen. Ja, noch eins, an dieser Woche findet kein Mittwochkreis wegen der Ferien statt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einfach von Herzen eine gesegnete Woche. Und ich bin gespannt, wer mir alles, was nachher im Speisesaal erzählen will. Hoffentlich reicht der Platz. Eine gute Woche.